Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Alles wird Strom, dem Podcast zur Energiewende mit meinem großartigen Lieblingskollegen Felix Goldbach. Hi Felix.
Moinsen.
Ich bin Robin und wir reden heute wieder über ein spannendes Thema. Krasse These, passt auf. Ohne radikale EEG-Reform wird die Energiewende ausgebremst und das sagt ihr Erfinder selbst. Ja, wir sprechen heute mit Hans-Josef Fell, Mitbegründer des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und einer der Vordenker der deutschen Energiewende. Wir schauen gemeinsam auf den 5-Punkte-Plan der Energy Watch Group für eine radikale EEG-Reform. Also was läuft eigentlich genau falsch? Warum stockt der Ausbau und wie kann das EEG wieder zum echten Turbo für erneuerbare Energien werden? Das klären wir gleich. Wir bedanken uns erstmal bei unserem heutigen Partner.
Kurzer Aufruf in eigener Sache. Wenn ihr eine Solaranlage oder Wärmepumpe installieren wollt, dann schaut mal in den Link in die Videobeschreibung. Da könnt ihr eure Daten ausfüllen und dann würden sich Installateure aus eurer Region bei euch melden. Falls ihr selbst Installationsbetrieb seid, wir haben ein riesiges Partnernetzwerk, wo ihr Mitglied werden könnt. Schaut gerne auf der Internetseite, da findet ihr mehr Infos dazu.
Ich freue mich sehr, dass er hier ist und dass er den Weg zu uns geschafft hat. Er war schon mal hier bei uns auf dem Kanal und wir haben hier nicht irgendjemanden sitzen, sondern du hast das gerade so gesagt, er war ein Mitbegründer des Erneuerbaren Energiengesetzes. Und eigentlich kann man sagen, dass Hans-Josef Fell damit dafür verantwortlich ist, dass die Photovoltaik heute die billigste Stromgestehungskosten hat von allen Energieträgern. Sie ist billiger als Kohle, selbst mit Speichern. Billiger als alles andere und zu einem riesigen Siegeszug geführt hat in der Welt. Das Erneuerbare Energiengesetz ist eines der meist kopierten Gesetze der Welt und was zu einer radikalen Veränderung der Energieversorgung auf der Welt geführt hat, weil die Photovoltaik jetzt tatsächlich sogar die Kohle bei der Stromproduktion überholt hat. 2025, wir haben jetzt hier Anfang 2026. Das ist gigantisch, was diese Politiker damals und Hans-Josef Fell ganz vorneweg damals geschafft haben durch dieses Gesetz. Und jetzt ist das Gesetz aber in den letzten Jahren komplett unter die Räder gekommen. Es gab massive Veränderungen. Es wurde unglaublich kompliziert gemacht. Und du hast hier einen 5-Punkte-Plan im Grunde aufgestellt, Hans-Josef. Was passieren muss, damit wir wieder dahin kommen? Deutschland-Tempo, haben wir mal von den Politikern gehört, was wir schon mal hatten, was wir leider komplett verloren haben bei der Energiewende, um hier doch irgendwie auch die Wertschöpfung im Land zu stärken. Die ganzen Betriebe, die davon profitieren würden, volkswirtschaftlich. Gerade jetzt ein Riesenthema, weil wir eine Wirtschaftskrise haben. Die Energiewende hätte das Potenzial, dieses Problem komplett zu lösen, indem wir einfach umsatteln. Was war deine Motivation für diesen 5-Punkte-Plan, lieber Hans-Josef?
Es gibt viele Bereiche, die einfach aufzeigen, dass es dringend erforderlich ist, den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv zu steigern. Mhm. Wenn wir heute nach Venezuela schauen, dann sehen wir schon wieder einen Krieg um Erdöl. Wenn wir nach Russland schauen, die furchtbaren Zerstörungen, die Russland macht, dann erkennen wir, dass das finanziert wird von Erdöl, Erdgas, Kohle und übrigens auch Atomtechnologie. Die fossilen und atomaren Technologien müssen schon alleine deswegen abgelöst werden. Wenn wir die neuesten Zahlen mit der Erdaufheizung sehen, dann müssen wir feststellen, wenn der Pfad, den wir in den letzten 30 Jahren so hatten, weitergeht, dann haben wir 2050 3 Grad Celsius Welterwärmung. Das ist extrem schlimm. Alleine von den 8 Milliarden Menschen werden 2 Milliarden in Bereichen leben, wo die Hitzewellen im Sommer so schlimm sind, dass sie dort keine Überlebenschance mehr haben. Das ist 3 Grad Celsius. Und nochmal ein Blick in die Ukraine. Was die Russen dort zerstören, ist das Energiesystem, das Zentrale, das mit Gaskraftwerken, mit Kohlekraftwerken, mit Atomkraftwerken, mit großen Leitungen und anderen. Hätten die Ukrainer eine Dezentrale mit erneuerbaren Energien vor Ort, mit Speichern, mit kleinen Windrädern, aber auch größere an den Dörfern mit Kleinwasserkraft, Bioenergie im Winter, dann, wenn die Sonne schwach ist, Pflanzenöl, Biogas und andere, Holz übrigens auch, dann hätte die Ukraine viel bessere Überlebenschancen. Die Dezentralität ist entscheidend und die Berliner Wohnungen, die jetzt im Blackout tagelang kalt und unbewohnbar waren, wären bewohnbar gewesen, wenn die Menschen eine eigene Vor-Ort-Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien hätten. Es gibt so viele Gründe. Und den letzten will ich auch noch nennen, nicht den letzten, also einen anderen wichtigen noch, nämlich, wir haben es gerade schon gehört, die erneuerbaren Energien sind mit Abstand die billigste Energiequelle geworden. Und zwar nicht nur als Energiequelle selbst, sondern Wind plus Speicher oder Solarenergie plus Speicher liefern gemeinsam verlässlich erneuerbare Energien rund um die Uhr billiger, als es Kohle oder Atomenergie oder andere können. Also es gibt nur Gründe für den massiv schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, aber genau der findet nicht statt. Wir haben mit dem Erneuerbaren Energiengesetz eine Ausbaugeschwindigkeit von etwa 20-30% jährliches zusätzliches Wachstum bis 2012 in der Photovoltaik gehabt, bis 2017 in der Windenergie. Wenn das weitergegangen wäre, wäre Deutschland schon um 2021 herum bei 100% Vollversorgung Ökostrom gewesen. Die große Krise, die wir dann hatten mit den teuren Erdgaspreisen, die die Stromkosten nach oben getrieben hatten, wäre nicht da gewesen damals, als uns dann der russische Krieg das Erdgas verteuert hat. Das sind 140 Milliarden Euro volkswirtschaftlicher Schaden, der da verursacht wurde. Also man muss korrigieren und man muss wissen, warum ist diese Ausbaugeschwindigkeit nicht weitergegangen, so wie beispielsweise in China, weil jetzt manche bestimmt gesagt haben, oh, das geht doch nicht verlässlich, kann man das nicht machen. China hat beispielsweise 20 Jahre lang den Windkraftausbau mit einem jährlichen Zuwachs von 43% geschafft. Das geht mit solchen Zuwachsraten. Da müssen wir wieder zurück. Und warum das eingebremst wurde, ist ganz klar. Die Photovoltaik damals im Jahre 2012 mit einer EEG-Novelle, die verschiedene, wir kommen gleich drauf, Maßnahmen ergriffen hat, die eben einen massiven Markteinbruch gebracht hat. Ursächlich zuständig war übrigens Minister Altmaier und seine Staatssekretärin, die das federführend bearbeitet hat, war Katharina Reiche. Genau die Wirtschaftsministerin heute, die wieder sagt, man müsse den Ausbau der erneuerbaren Energien bremsen und zurückdrängen, weil angeblich die Netze nicht hinterherkommen, der Netzausbau nicht hinterherkommen. Ja, das ist doch ein Fehler der Vergangenheit. Warum brauchen wir denn riesengroße Stromtrassen von Norden in den Süden, um den Windstrom in den Süden zu bringen? Ja, hätten wir im Süden Windräder ausgebaut, dann wäre das nicht notwendig gewesen. Und wir hätten wesentlich günstigere Netzkostenpreise. Und wenn wir dezentral ausbauen und dezentral verbrauchen, dann muss der Strom eben nicht von der kleinen Photovoltaikanlage auf die Höchstspannungsebene hochgezogen werden und dann wieder runter irgendwo anders, sondern das wird vor Ort erzeugt und verbraucht. Das Dezentrale ist nicht nur Blackout-Sicherheit, sondern es ist auch die große Chance, die Netzgebühren in den Griff zu kriegen. Und deswegen brauchen wir eine deutliche, radikale EEG-Novelle, die zurück zu den Fundamenten der alten funktionierenden Elemente führt.
Da muss ich einhaken, weil ich habe nämlich damals meine Bachelorarbeit über die Photovoltaik geschrieben. Das EEG war noch gar nicht so alt und das EEG, das Gesetz war eigentlich, ich glaube, es waren über 10 Seiten, lass mich nicht lügen, über 10, vielleicht 20 Seiten. Es waren wahnsinnig wenig Seiten. Heute ist das ja ein unfassbares dickes Gesetz. Ich glaube, viele, viele Ordner füllt es mittlerweile und keiner steigt da mehr so richtig durch. Also vielleicht kannst du mal sagen, wie war das ursprüngliche EEG und wie ist es heute? Was muss denn die Politik dann machen? Weil so viele Experten, die es komplett kennen, gibt es gar nicht mehr.
Wir hatten 18 Paragraphen. Heute sind es weit über 100. Ich weiß es nicht, denn jedes Jahr ändert sich die Paragraphenanzahl. Wir haben zig Verordnungen dazu, die Querverbindungen machen, sehr schwierige Zusammenhänge. Wenn heute jemand investieren will, ich kann keinen verlässlichen Rat mehr geben, weil auch ich das EEG nicht mehr überblicken kann. Die Menschen müssen sich juristischen Fachbeistand holen, um alle Facetten aus Sicherheitsgründen, damit sie nichts falsch machen, in den Griff zu bekommen, das ist ein unglaubliches Bürokratiemonster. Die ganze Welt spricht zu Recht davon, dass die deutsche Wirtschaft unter der Bürokratie stöhnt. Aber was im Erneuerbaren Energiengesetz und im parallel dazu notwendigen Energiewirtschaftsgesetz an Bürokratie drinnen ist, ist der Höhepunkt des Bürokratiemonsters, das wir in Deutschland haben. Und das gehört drastisch abgebaut, vor allem mit der entscheidenden Maßnahme, die Abschaffung der Ausschreibungen, denn genau die sind das entscheidende Bürokratiemonster.
Okay, aber das heißt jetzt, ihr habt es am Anfang schön schlank und einfach gemacht und über die Jahre haben dann praktisch die verschiedenen Regierungen, Parteien, sonst was da immer wieder irgendwas dran geändert. Und wie es ja immer so schön ist, ne, wenn man ein Gesetz ändert, dann schreibt man es nicht um, sondern hängt man irgendwie noch immer mehr dran und noch mehr dran und noch mehr dran und dann wird es irgendwann riesengroß und irgendwann verstehst du es nicht mehr. Ja? Und das ist völlig ausgeartet, oder wie muss ich das verstehen?
Ja, natürlich. Es hat okay. einen Umfang bekommen, der für Menschen, die ein Gesetz lesen wollen, es komplett unlesbar macht. Sie können nicht die Querverbindungen, die an allen anderen Paragraphen in anderen Ecken der Gesetzgebung drinnen stehen, die aber essentiell sind, damit man das richtig Rechtssicherheit investiert. Das kann niemand mehr richtig vollständig überblicken. Wie ich sagte, man braucht die Fachjuristen. Als wir das Erneuerbare Energiengesetz im Jahr 2000 im Bundestag verabschiedet haben, war es einfach. Und es waren nur ganz wenige Grundprinzipien, die wir verwirklicht gesehen haben. Erstens, der Gesetzgeber hat die Einspeisevergütung festgelegt für 20 Jahre. Das war der alles entscheidende Punkt, dass dann plötzlich Banken sagten, oh, wenn ihr eine Sicherheit, 20 Jahre Garantie habt, dass ihr die Vergütung bekommt, bitte macht aber nicht unternehmerisch was falsch, denn gewisse Fallstricke sind da schon noch dabei. Aber im Prinzip habt ihr 20 Jahre Vergütungsdauer, da können wir die Bankenfinanzierung leicht machen. Das alleine hat die Kosten drastisch runtergeführt, weil damit die Finanzierungskosten enorm niedrig wurden. Die Vergütung haben wir aber auch angepasst. Jedes Jahr beispielsweise sind in der Photovoltaik die Vergütungssätze um 5% gesunken. Und wir haben auch die Bundesregierung beauftragt, alle 4 Jahre einen Bericht zu machen, ob die Vergütungssätze noch angemessen sind. Und danach wurde das im Parlament wieder korrigiert, beispielsweise 2004, wenn sie zu hoch oder zu niedrig waren. Denn angestrebt war immer eine Rendite zwischen 5% und 10%. Das ist angemessen, das ist notwendig für die Betreiber, aber keine Übergewinnung, wie sie heute vielfach noch im Erdgasgeschäft oder sonst wo vorhanden sind. Dieses war die eine Grundlage. Die andere war, dass die Mehrkosten der Vergütung, dass die auf den Strompreis umgelegt werden. Es war uns einfach wichtig, derjenige, der diese Mehrkosten zahlt, soll eben auch den Strom bekommen und damit einen Ökostrom für sich im Haushalt haben. Im Jahresmittel wurde der Durchschnitt dann für jeden Endkundenhändler festgelegt. Das wurde schon 2010 verändert. Damals wurde dann die EEG-Umlage immer noch von den Stromkunden bezahlt, aber der Strom wurde in die Hände der Höchstspannungsnetzbetreiber gegeben und die sollten das an der Börse verkaufen. Inzwischen wissen wir, dass damit die Preise drastisch gesunken sind an der Börse. Aber diese Mehrwert haben sie nicht an die Kunden weitergegeben, sondern in die Taschen der großen Konzerne gesteckt, in diese Gewinne. Das war schon mal ein großer Schaden und dann ging die Hetze los gegen das Erneuerbare Energiengesetz. Hilfe, die Energiewende wird unbezahlbar. So wurden Plakate geklebt an jede Litfaßsäule in Deutschland und Anzeigen und anderes gemacht. Und dieses Narrativ ist falsch, war damals falsch und es lebt aber bis heute fort, weil diejenigen, die eben von 100% erneuerbare Energie nichts halten, weil sie dann ihre fossilen Geschäfte nicht mehr machen können, und die haben mit Vehemenz immer dagegen opponiert. Und sie haben es dann eben geschafft, dass es dann heißt, Hilfe, die EEG-Umlage treibt den Strompreis zu sehr nach oben, was nicht stimmt, wenn man die Gewinne der Konzerne, die mit den niedrigen Börsenpreisen dadurch gekommen sind, auch weitergegeben hätte an die Stromkunden, dann wäre das nicht passiert. Aber das war das Narrativ, dass dann endlich der Strom die Mehrkosten, die EEG-Umlage, aus dem Steuerhaushalt zu bezahlen ist. Und das war der dritte ganz große Sündenfall, in dem damit eben der weitere Ausbau in die Hände des Finanzministers gesteckt wurde. Jeder Finanzminister muss sagen, Hilfe, mein Haushalt, ich kann nicht noch mehr ausgeben, ich muss bremsen, also bremst den Ausbau der Erneuerbaren. Und noch viel schlimmer, damit wurde das Erneuerbare Energiengesetz zu einer Beihilfe nach EU-Recht. Und damit hatte die EU-Kommission nun den Eingriff und die Bevormundungsmöglichkeit für das Erneuerbare Energiengesetz. Und die hat nochmal massive, schlimme Einflüsse auf das EEG über die vielen Jahre hinweg gegeben. Dabei hat der Europäische Gerichtshof mehrfach festgestellt, wenn die EEG-Umlage nicht aus Steuergeldern bezahlt wird, dann ist es keine Beihilfe, dann wäre der Einfluss der EU-Kommission gar nicht gegeben. Diese Fehler. Und jetzt zum letzten großen Fehler. Statt der festen, gesetzlich festgelegten Einspeisevergütung hat man dann ab 2016 für Photovoltaik und Biogas und ab 2018 für die Windkraft ein Ausschreibungsmodell umgesetzt. Ausschreibungen laufen unter dem Label, das sei jetzt marktkonform. In Wirklichkeit ist es die Planwirtschaft pur. Schauen wir mal nach China. Dort legt im Fünfjahresplan die chinesische Regierung die Ausbauvolumina fest, wie viel gebaut wird. Und dann müssen sie sich bewerben an den Ministerien in China und dann gibt es Ministerialbürokratie und anderes, die dann die Zuteilungen machen. Übrigens war das mal in China so, inzwischen ist da die Marktwirtschaft schon richtig ganz anders vorhanden. Aber in Deutschland ist diese Planwirtschaft jetzt da. Ausschreibung heißt, der Staat legt die Ausschreibungsmengen fest und dann müssen sich die Unternehmen draußen im Ministerium bewerben, mit hochbürokratischen Elementen und unter Beurteilung von Beamten, die nicht im unternehmerischen Wettbewerb stehen, dann bewerben. Und die geben dann die Zuteilung. So, und das führt zu zwei Effekten. Der erste Effekt ist, viele dieser Ausschreibungen sind unterzeichnet. Das war bei der Windkraft in den letzten Jahren meistens der Fall. Warum? Ja, die Windkraftinvestoren bis 2017, das waren meistens Bürgerenergiegemeinschaften. Die müssen aber jetzt, um an Ausschreibungen teilnehmen zu können, vorher ihre Flächen sichern, müssen ihre Anlagen bestellen, müssen die Genehmigungen einholen, alle Windkraftgutachten einholen. Das sind schon mal 300.000 Euro weg. Mhm. Jetzt mal als Initiator, der ihr seid, ich will einen Windpark bei mir am Torf haben und sammle bei Bürgerkapital ein und dann sagt er zu den Bürgern, bitte sammeln wir jetzt erstmal 300.000 Euro ein und machen alle diese Vorleistungen und dann müssen wir in die Ausschreibung, da wissen wir nicht, ob wir einen Zuschlag kriegen und ob wir das Projekt überhaupt kriegen. Wer finanziert denn dann? Keiner gibt sein Geld. Das war der Tod der Bürgerenergien. So, aber viele andere große Finanzinstitute können das ja. Die können in das Risiko gehen, mal 300.000 Euro auf den Tisch legen und alle Vorlagen machen. Und die tun das auch, aber viel, viel weniger. Und so sind viele Ausschreibungen unterzeichnet. Das heißt, das, was der Staat als Menge haben will, wird nicht einmal angeboten. Schlimmstes Effekt war gerade die jüngste Offshore-Windkraft-Ausschreibung. Die hatte kein einziges Angebot, weil sie so bürokratisch und schlimm ist. Das heißt, es ist die massive Bremse. Und jetzt gibt es aber auch den umgekehrten Fall. In der Photovoltaik, Freiflächenanlagen war das meistens so der Fall. Diese Anlagen wurden eben von den Betreibern mit Genehmigungen und mit Vorleistungen in die Ausschreibungen gebracht. Und da ist es etwas leichter. Und so gab es meistens den Fall, dass es eine Überschreitung der Angebotsmengen gibt. Und das zeigt auf, dass es mehr Investitionswillige mit fertigen, durchfinanzierten Anlagen gibt, als die, die sie dann bekommen. Da wirkt dann dieses Ausschreibungsvolumen richtig als Bremse. Das schlimmste Ergebnis hatten wir gerade in der Windkraftausschreibung vor ein paar Tagen. Das sind 8.155 Megawatt Angebote abgegeben worden. Fertige, durchgerechnete, genehmigte Projekte. Und zugeschlagen wurden nur 3.456. Das heißt, nicht einmal die Hälfte der Projekte, die jetzt gebaut werden könnten sofort, werden tatsächlich gebaut, weil die Ausschreibung das verhindert. Die Ausschreibungen sind das Bürokratiemonster. Sie müssen weg. Sie sind eine Deckelung. Sie bremsen den Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie sind das Instrument, um weiter in Kohle, in Erdöl, in Erdgas und Atomenergie auf europäischer Ebene auch zu investieren und nach vorne zu gehen. Nur deswegen sind sie dort. Es ist kein marktwirtschaftliches Instrument, es ist pure staatliche Planwirtschaft.
Hans-Josef, jetzt hast du sehr gut erklärt, was das Problem ist bei den Sachen, bei der Ausschreibung, dass das eine große Bremse ist. Was wären jetzt sozusagen die Punkte, was geändert werden muss ganz schnell? Also einfach nur Ausschreibungen weg oder was ist jetzt das, was sind die Punkte, die du da vorgeschlagen hast, auch beim PV Magazine in dem Artikel, den ich gelesen hatte?
Also es sind natürlich sehr, sehr viele Punkte, die geändert werden müssen. Wir haben uns jetzt erstmal auf 5 Zentrale beschränkt, die notwendig sein würden und wenn sie umgesetzt werden, würden sie auch eine enorme Dynamik schaffen. Wir könnten damit mit Sicherheit 2030 bis 2035 100% Ökostrom haben. Unabhängigkeit von fremden Importen im Stromsektor, den Hochlauf der E-Mobilität und der Wärmepumpen mitbedient, könnten wir dennoch diese großen Mengen beibekommen und wir wären eben auch ein Stück weit unabhängig von dem, was Präsident Trump vorhat, nämlich uns noch mehr Erdgas und Erdöl unterzujubeln, dass das Klima noch weiter sich aufheizt. Also der entscheidende, schnelle Schritt hin zu 100% Erneuerbaren ist das, was unsere Volkswirtschaft braucht, mit Eigenständigkeit, mit billigen Strompreisen, Energiepreisen und anderem. Und übrigens auch mit Technologiehochlauf. Denn das ist wichtig für unsere Gesellschaft, dass wir die Industrien auch hier haben, die die Technologien, die wir brauchen, auch selbst produzieren. Das hat ja Frau Reiche damals mit Herrn Altmaier im Jahre 2012 genau falsch gemacht. Sie hat den Binnenmarkt Photovoltaik zerstört und dann sind die deutschen Solarindustrien, die Weltmarktführer fahren, in den Konkurs gegangen und China hat das Geschäft übernommen und beliefert heute 90% aller Solarequipment in der Welt aus China. Das ist total verrückt. Das ist für einen Industriestandort und Exportnation wie Deutschland natürlich verheerend. Und das darf in anderen Bereichen wie Windenergie oder wie Wärmepumpen und sonstigen nicht passieren. Wir sehen gerade, dass wir auch den Anschluss in der E-Mobilität verlieren.
Also das heißt, dass mal das
System Punkt 1, eigene Produktion wieder aufbauen? Oder?
Ja, der Punkt 1 heißt, wir müssen zurück zu einer gesetzlich festgelegten, festen Einspeisevergütung, die 20 Jahre gewährt wird für Neuanlagen. Und ganz und da komplett weg von diesem Ausschreibungsmonster. Diese Festlegung ist dann natürlich der Booster. Wir müssen keine Befürchtungen haben, dass dann die EEG-Umlage wieder massiv steigt. Denn wenn wir neue Anlagen investieren, sind sie ja viel, viel billiger als das, was jetzt mit höchsten Subventionen, die EU-Kommission hat es gerade genehmigt oder das Signal gegeben, dass es genehmigen wird, was neue Erdgaskraftwerke bedeutet. Die sind sündteuer, die treiben den Strompreis nach oben. Neue Wind-, Solaranlagen mit Batterien und Flexibilisierung, Biogas, neue Wasserkraftanlagen machen das nicht. Die treiben nicht den Strompreis nach oben, sondern die senken ihn. Und deswegen werden wir damit eine Strompreissenkung bekommen, was ja jeder will, und eine Ökologisierung bekommen. Dies ist entscheidend dafür. Und wir müssen auch darauf achten, dass alle Neuanlagen, die ans Netz gehen, wieder mit der Vergütung aus dem Strompreis bezahlt werden. Dann ist der Einfluss der EU-Kommission weg, weil sie dann eben keine Beihilfevorlage mehr hat. Das ist der erste Punkt. Wir müssen dann natürlich Aufgrund des Fehlers, dass die Netze nicht in dem Maße ausgebaut wurden in den letzten Jahren durch Verhinderungsgründe, übrigens hätte man so einen starken Netzausbau nicht gebraucht, wenn man schon frühzeitig die Speicher alle mit investiert hätte. Deswegen müssen wir da jetzt bei den Netzanschlüssen, die vorhanden sind, rangehen und diese mit einer sogenannten Überbauung versehen. Der Netzanschluss ist ja meistens gegeben für einen Windpark. So, und der nutzt diese maximale Einspeiseleistung, die ihm genehmigt ist, aus, nur wenn starker Wind weht. Wenn kein Wind weht, kann man doch daneben einen Photovoltaikpark setzen, der dann auch richtig einspeist, wenn der Wind eben schwach ist. Das ist auch meistens so. Die ergänzen sich relativ gut. Man kann auch, wenn man in der dörflichen Nähe ist, eine Biogasanlage dazustellen, die dann im Winter einspeist, wenn wir die Dunkelflaute haben. Am gleichen Netzanschluss, ohne Leistungserhöhung, ohne Leitungsüberlastung. Und natürlich die Speicher dazu, vor allem die Batterien, Großbatteriespeicher und andere an diesen Netzanschluss. Das nennt man Überbauung. Ohne das Netz zu überlasten, könnte man damit, weil sie zu unterschiedlichen Zeiten einspeisen, aber immer zu starken Mengen dort einspeisen und den Ausbau der Erneuerbaren total hochziehen. Das ist vor allem wichtig für diejenigen, die große Anlagen im Betrieb haben. Das nächste geht aber für die, die die kleinen, dezentralen vor Ort, die Dachanlagen der Hausbesitzer, Mietwohnungen, Kleingewerbe und vieles andere. Da müssen wir schauen, dass wir diese Strommengen endlich untereinander austauschen können. Energy Sharing heißt das. Wir haben eine EU-Richtlinie, die das Energy Sharing vorschreibt. Für alle Mitgliedstaaten, nur Österreich und Italien hat es einigermaßen gut umgesetzt. Aus Deutschland gibt es jetzt wieder einen hochbürokratischen Gesetzesentwurf, der keine Dynamik entfachen wird, wenn er denn tatsächlich mal in Kraft tritt. Und die EU-Kommission schreibt sogar vor, dass diejenigen, die den Strom untereinander austauschen aus Erneuerbaren, keine Belastungen mit Steuern und mit Gebühren und mit Netzgebühren haben dürfen. Die sollen ja auch keine Netzgebühren zahlen, denn die machen ja den Austausch nur mit einer eventuell selbstgebauten Direktleitung zum Nachbarn oder mit der Nutzung der Leitung, die gerade vor Ort in der Straße liegt. Und damit gehen die nicht in die großen Bereiche hinein, wo die teuren Gebühren anschaffen. Also dieses Energy Sharing ist ganz entscheidend. Und ein weiterer Punkt ist, wieder zurück zu den großen Anlagen, also die Windparks am Dorf und andere. Da gibt es auch schon tolle Beispiele. Ich will mal den Beispiel nennen in Windpark Dardesheim. Das liegt nördlich des Harzes in Sachsen-Anhalt. Das ist eine richtig große Anlage. Dort, ich glaube, 105, nein, ich will keine Zahl nennen, bevor ich sie falsch sage, aber richtig viel Anlagen. Und die sind in der Hand der Bürgerinnen und Bürger dort vor Ort. Und die haben sich jetzt selbst noch etwas beschlossen in der Genossenschaft. Wir nehmen den Strom aus unserem Windpark, wir haben auch ein paar Solarparks dazwischen und ein paar Batterien inzwischen und geben uns den Strom erstmal vorrangig selbst, so viel wir ihn brauchen, und den machen wir billiger, als ihn jeder Stromanbieter bieten kann. Und damit wir zufriedene Nachbarn haben, die bei uns nicht in der Gemeinschaft sind, die kriegen auch diesen billigen Stromtarif. Es gibt null Widerstand in diesen Gemeinden gegen den Windpark, gegen die Solaranlagen, nichts. Es sind die Menschen dort, die dann sagen, wie? AfD, Frau Weidel, Windräder abreißen, sind die bescheuert? Die nehmen uns den wichtigsten Steuerzahler weg, die billigste Stromquelle und so weiter. Das wollen wir behalten. Das sagen wir, da soll es Anreize geben, das ist aber auch ein Appell an die Anlagenbetreiber, solche billigen Bürgerstromtarife an die Umgebung zu geben, damit die Akzeptanz enorm groß wird. Und diese machen sie gerade in Dardesheim auch. Die schalten eine ganze Menge von jetzt Bestandswindkraftanlagen ab und setzen größere hin, das nennt man Repowering, und können damit eine Anlage drei andere ersetzen und erzeugen noch mehr Strom, als die drei vorher erzeugt haben. Das Repowering ist richtig stark zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da verlangen wir auch, dass es einfache Lösungen gibt. Beispielsweise, dass jemand, der auf seinem Park das Repowering vorhat, der hat ja alle Genehmigungsverfahren, Vogelgutachten und alles schon durchgemacht. Warum soll der das noch einmal machen? Weg mit dieser Bürokratie. Der hat Genehmigungen und soll sie erreichen. Das gilt auch für die Solarparks beim Repowering. Wunderbar. Schnell ausbauen. Das sind im Wesentlichen unsere 5 Punkte. Wir brauchen natürlich eine ganze Menge anderer auch. Ich will mal einen ganz wichtigen nennen, der liegt nicht im EEG, sondern sparen wir endlich Steuern, indem wir nicht Steuergelder ausgeben, um das fossile System auch noch zu stützen. Das ist sowas von wichtig. Unsere Staatsverschuldung rennt davon und jetzt soll die EU-Kommission auch noch neue Subventionen für neue Gaskraftwerke genehmigen. Weg damit, Staatshaushalt sanieren durch die Wegnahme der fossilen Subventionen. Wir brauchen das nicht mehr. Wir haben Erneuerbare, die kostengünstig sind und je schneller wir damit ausbauen, umso schneller haben alle dann eben auch günstige Energiepreise.
Mhm. Übrigens in großartig in Dardesheim, die nennen sich auch Energiekommune und produzieren 4000% regenerativer Strom, also ein bisschen mehr als sie selber benötigen. Es sind wohl schon 32 Anlagen, erzeugen pro Jahr 120 Millionen Kilowattstunden.
Wahnsinn. Ja.
Und übrigens das 800 Meter entfernt vom Dorf. Das ist
das heißt,
ganz
denen geht es richtig gut. Und es ist auch wieder mal so ein Beispiel dafür, wie erneuerbare Energien eher für Wohlstand und Unabhängigkeit sorgt.
Ja.
Genau. Und
wir wissen hier
den
800
nicht
Meter
böse.
Entfernung auch, dass es keinen Infraschall gibt, dass es keine Lärmbelastung gibt, dass das Ganze auch keinen Schattenwurf gibt, wenn man es richtig plant, sondern dass das alles diese Argumente gegen die Windräder nicht stimmig sind. Das sehen die vor Ort alle selbst. Sie wissen, das sind keine Proteste, nichts, weil diese Falschargumente einfach nicht zutreffen.
Wir hatten Christian Stöcker ja mal hier, der sagte, das ist so irrsinnig, die fossile Lobby macht weltweit 3 Milliarden am Tag Gewinn, Dollar Gewinn, also ungefähr 1 Billion, ein bisschen über 1 Billion Gewinn im Jahr. Und er sagte aber 1,4 Billionen Dollar kriegen sie auch an direkten Subventionen. Jetzt sagst du hier auch, mach doch einfach die Subventionen weg für fossile Energien. Dann hätten wir ja auch deutlich einige Milliarden mehr im Säckel des Staates. Kannst du da irgendwie eine Hausnummer nennen? Weißt du, wie viel das ungefähr ist? Oder ist das alles zu schwammig?
In Deutschland sind das etwa 70 Milliarden Euro jährlich, die in die fossile Wirtschaft fließen. Entweder als Direktunterstützung für Energieerzeugung oder für Kunden, die solche fossile Technologien kaufen, wie beispielsweise Autos, die mit fossilen Treibstoffen, Erdöl, Diesel und Benzin fahren.
Das hört sich jetzt wahnsinnig viel an. Wir geben ja, glaube ich, auch im Jahr so 75 Milliarden für fossile Importe aus. Das ist ja unfassbar viel. Also wenn wir jetzt 70 Milliarden ausgeben, ins Ausland schicken und nochmal so 60, 70 Milliarden subventionieren, dann hätten wir ja 150 oder 130, 140 Milliarden im Jahr sozusagen zur Verfügung, die man hier vor Ort lassen könnte, die dann nicht verbrannt werden, sondern in der Volkswirtschaft sitzen bleiben und da ja für Wohlstand sorgen könnten. Ist das auch so ein Punkt, den die Politik überhaupt noch nicht verstanden hat, dass wenn man ein Wirtschaftswachstum haben möchte, dass man dann eigentlich dieses oder einen großen Punkt dieses Energiesystem umstellen müsste, weil dann hätte man ein Wirtschaftswachstum gleich mit kostenlos on top und die Wertschöpfung würde im Land bleiben? Oder ist das unserer Politik einfach egal, weil der Wirtschaft geht es ja im Moment gerade nicht so gut?
Also die Politik hat das sehr gut verstanden. Es ist ja auch nicht egal, sondern sie macht aktive Politik, indem sie die fossile, zerstörende, klimazerstörende und kriegsinduzierende Wirtschaft damit fördert. Es geht ihnen als Lobbyisten darum, diese Wirtschaftskräfte aufrechtzuerhalten, entgegen jeglichen Schaden, die sie damit verursachen. Mhm. Es ist der volkswirtschaftliche Schaden mit Ruinierung des Bundeshaushaltes, es ist der ökologische Schaden mit Klimaveränderung, es ist der friedenspolitische Schaden mit Finanzierung von fremden, kriegstreibenden Mächten, die Erdöl, Erdgas, Kohle und Atomenergie nutzen. Die wissen das alle es kann keiner mehr sagen, dass das unbekannt sei. Und deswegen muss ich unterstellen, sie tun es nur wie Frau Reiche, die ja aus der fossilen Wirtschaft kommt. Die war zwischen ihrer Zeit als Staatssekretärin und jetzt Ministerin, war sie eben im E.ON-Konzern für die Netze übrigens zuständig, ausgerechnet bei Westnetz, wo jetzt die Bundesnetzagentur ein Verfahren an den Hals gehängt hat, weil sie eine Netzanbindungsverweigerungsstrategie gemacht haben zum Ausblockieren der erneuerbaren Energien.
Ja, interessant. Also da sind ja einige Sachen im Argen, die Gasturbinenbetreiber, die Gaskraftwerke hätten anstellen müssen, als diese enormen Stromspitzen da waren. Da ist ja das Kartellamt auch am Ermitteln, dass die Betreiber wohl absichtlich gar nicht ihre Kraftwerke zusätzlich noch angestellt haben, um den Strompreis zu entlasten, sondern lieber das Geld mitgenommen haben mit den wenigen, die gelaufen sind. Also die Energiekonzerne sind jetzt nicht so richtig unsere Freunde, wenn es jetzt den Konsumenten geht. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Jetzt wollte ich nur noch mal einmal fragen. Du hast ja gesagt, der Euro, oder wir haben ja Frau Kempfert auch mal eingeladen. Sie hatte letztens mal so einen Kommentar bei LinkedIn, dass das für die Volkswirtschaft so wertvoll ist, Euros im Land zu behalten. Bei einem Euro in die Rüstung, du hast das jetzt gerade gesagt, da bleiben 50% ungefähr in der Wirtschaft. Also da werden Arbeitsplätze entstehen. Bei der Investition in Infrastruktur wird aus einem Euro 2 bis 3 Euro für die Volkswirtschaft. Das ist etwas, also das Geld bleibt vor Ort, du hast es gerade beschrieben, es bleibt bei den Dörfern, es bleibt in den Häusern, es bleibt sozusagen vor Ort bei den Menschen. Sie kriegen ein bisschen günstigeren Strom, dadurch haben sie ein bisschen mehr Kaufkraft, können dafür vielleicht auch einmal mehr essen gehen im Jahr. Und das ist ja eigentlich total wertvoll, wohingegen der Euro, der mit Gas oder Öl ins Ausland geschippert wird, erstmal weg ist und für die Volkswirtschaft keinen großen Nutzen mehr spenden kann, ist einfach völlig unmöglich. Und wenn ich mir das überlege, so ein Salzgitter oder so ein Rheinmetall, wenn der 3.000 Leute einstellt, dann ist das natürlich schön. Aber wenn jetzt mal 50.000 oder 500.000 Handwerksbetriebe in Deutschland 2 Leute einstellen würden, dann wäre das ja auf arbeitsplatzmäßig oder arbeitsmäßig von der arbeitenden Bevölkerung ein gigantisches Potenzial, was wir da heben könnten, oder?
Ja, natürlich. Wir haben aktuell 400.000 Jobs in der Branche der erneuerbaren Energien. Sie ist damit eine der größten Wirtschaftsbranchen an sich. Und das will Frau Reiche bremsen. Das heißt, jetzt schon haben durch ihre Ankündigungen viele Handwerker, Solarbetriebe kaum mehr Aufträge. Die müssen schon entlassen. Die ersten Solarunternehmen, mittelständische, sind schon in Konkurs. Jetzt nur durch Ankündigungen. Politik. Das gehört ausgebaut und wir wissen das ja alles. Damals, als sie die Solarwirtschaft 2012 so unter Druck gesetzt hat, dass die Industrie verloren gegangen sind, da haben wir 100.000 Jobs verloren in Deutschland. Das sind aber Jobs, die keine Einkommensteuer mehr bezahlt haben, keine Gewerbesteuer mehr bezahlt haben. Die Kommunen sind massiv unter Druck im Moment, aktuell wegen Gewerbesteuereinbrüchen in der Wirtschaft. Die Erneuerbaren haben das Potenzial. Und wenn man dorthin schaut, wo die Vorreitergebiete sind, dann sieht man, dass das eben volkswirtschaftlich, ökonomisch nur ein wunderbarer Vorteil ist. Der Landkreis Rhein-Hunsrück beispielsweise erzeugt etwa 200 bis 300% des eigenen Energiebedarfs. Und das mit Windrädern in Bürgerhand und mit Photovoltaik, mit Bioenergie, viel im Winter, in der Dunkelflaute, auch etwas Geothermie und mit Wasserkraft. Und dort sind die Kommunen und der Landkreis fast schuldenfrei. Das ist fast wie eine Insel in Deutschland. Wo sind denn noch schuldenfreie Kommunen? Oder manche haben kleine Schulden und manche andere Kommunen dort sind sehr, sehr reich und wissen gar nicht, wohin mit ihrem Geld. Das macht die heimische Wertschöpfung. Statt Erdöl, Erdgas, Kohleeinkauf mit verlorenem Geld ins Ausland, kriegen sie heimische Wertschöpfung und damit eben können sie ihre Kindergärten renovieren, die Schulen renovieren und die Sportstätten ausbauen und vieles mehr, was eben die kommunalen Selbstaufgaben, die kommunalen Aufgaben sind, die andere Kommunen vielfach schon nicht mehr leisten können, weil sie unentwegt Ausgaben haben für Erdöl, Erdgas, Kohle und Atomstrom.
Ja, cool.
Auch in Deutschland übrigens Atomstrom. Gell? Wir kaufen immer noch französischen Atomstrom, tschechischen auf. In bestimmten Zeiten ist zwar ganz wenig, aber damit stützen wir auch dieses System. Und der ist übrigens sehr teuer, der französische Atomstrom. Der französische Rechnungshof hat vor ein paar Wochen Präsident Macron gewarnt, seine Pläne mit einem Neubau von Atomkraftwerken aufrechtzuerhalten. Er sagt, das wird endgültig die Staatsverschuldung massiv nach oben treiben, sodass wir vielleicht Staatsbankrott in Frankreich sehen können. Ich weiß, was Staatsbankrott bedeutet. Ich habe damals die Griechenland-Krise mit dem Staatsbankrott Griechenlands im Bundestag mit durcherlebt. Das ist richtig schlimm. Da gnade uns Gott, da ist die Europäische Union am Ende. Und das ist nicht nur, aber auch die Atomenergie, die nur staatlich finanziert werden kann und nicht von privaten Leuten.
Dann hat das ja auch nochmal eine ganz andere Dimension, ne? wenn die erneuerbaren Energien vor Staatsbankrotten helfen könnten. Also ich bin total sprachlos. Robin, geht es wahrscheinlich gerade ähnlich.
Ich habe noch eine Sache. Und zwar, ich habe ja gespickt in deinen 5-Punkte-Plan. Und entweder habe ich es jetzt total verpasst, weil ich irgendwie in Gedanken war, da musst du mich korrigieren. Aber ich glaube, fünften oder ein Punkt war ja auch das sogenannte Repowering, ne, von Wind und Solar. Das soll genehmigungsfrei sein, solange die genutzte Fläche gleich ist. Hattest du das jetzt gesagt oder habe ich das jetzt möglicherweise noch ergänzt?
Weil das hat er gesagt. Ja.
Okay. Sorry.
Ja, das ist ja, nur um euch mal eine Zahl zu nennen, du meintest das gerade, Repowering, so die alten Anlagen von vor 20 Jahren, die haben 500 kW, manchmal schon 1 Megawatt. Jetzt baust du eine neue Anlage 20 Jahre später dahin, dann haben die 6 oder 7 Megawatt teilweise. Also das ist sozusagen ein Vielfaches. Das kannst du eigentlich, du kannst 3 abbauen und baust eine neue, hast aber 3, 4, 5 Mal mehr an Leistung.
Ja, vor allem, du kannst
stehen.
Ja die ganze Infrastruktur nutzen, du kannst vielleicht auch die Aufstellung nutzen, machst dann vielleicht neue Module drauf, neue Wechselrichter. Also
manche
entstehen ja nicht die komplett neuen Kosten und so weiter. Ja?
Genau,
und nicht unbedingt.
Ja. 6, 7 Megawatt können jetzt auch die europäischen Unternehmen. Das ist eine richtig tolle Entwicklung pro Windrad. Ich war vor kurzem auf der Weltwindkonferenz in China. Ich habe 24 Megawatt Windturbinen gesehen.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Es ist irre.
Und Wind, also Wind, ich war letztens auf der IFA, da kannst du sogar im Gewerbegebiet so eine 40 oder 50 kW, nee, 50 nicht mehr, aber 40 kW, 53 Meter, das ist so die maximale Grenze, da machen die Gewerbebetriebe einfach auf ihren eigenen Hof 1 oder 2, wenn sie den Platz haben, die Windräder, die drehen den im Jahr 100.000 Kilowattstunden zusammen und das hatte sich schon nach 4 bis 6 Jahren, kommt ein bisschen drauf an, wo es steht, gerechnet. Und ich dachte so, alter Falter, die Gewerbebetriebe, die ein bisschen größer sind und ein bisschen mehr Strom brauchen, auch im Winter, die können das ja machen, so ein Windrad, also die 6 Jahre oder was, hält das ja locker, 15, 20 Jahre eher und auch noch länger. Bei den Kleinen ist es ein bisschen anders, aber das geht einfach. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das unmöglich ist. Das einzige Problem ist, man muss sich einfach mal Geld in die Hand nehmen und das investieren und man hat es dann da stehen. Ne? Aber im Gewerbegebiet braucht man im Zweifel noch nicht mal eine Genehmigung, das ist anders in Wohngebieten, aber das fand ich total irre.
Da gibt es noch andere tolle Beispiele, dort, wo sich Menschen auf die Hinterfüße stellen. In Niederbayern gibt es eine Ziegelei, die hatte schon viel Photovoltaik auf ihre Dächer gebaut und hat gemerkt, im Winter reicht das nicht. Ich will meinen hohen Energiebedarf für die Ziegelei. Ich brauche ein Windrad, haben die gesagt. Und ich will es gleich neben bei mir hinstellen. Oh, das ist aber nah am Dorf und die 10-H-Regelung und die Bürgerproteste und so. Dann haben sie einen Bürgerentscheid gemacht und sehr, sehr viele sind Beschäftigte in dieser Ziegelei. Und die haben mit hohem Bogen diesen Bürgerentscheid gewonnen. Jetzt können die dieses Windrad dorthin bringen, damit sie billigen Strom für ihre Ziegelei bekommen. Das ist doch das Zeichen, wo der billige Strom herkommt, wenn man das richtig macht. Ich kann nur allen empfehlen, und dafür braucht man inzwischen oft gar kein EEG mehr, baut einfach die erneuerbaren Energieanlagen zu. Kümmert euch nicht um die vielen Proteste oder sonst was. Das Mindeste ist, was ihr erreichen könnt, ist die Eigenbedarfsdeckung. Damit könnt ihr mit Photovoltaik, mit kleinen, mittleren Windkraftanlagen oder mit so einer, die nah am Dorf steht, eine eigene Leitung hat, mit Bürgerentscheid durchgeht, können auch größere Betriebe sich das holen. Nehmt die Biogasanlage dazu, im Winter dazu und deren Abwärme dann auch, wenn es kalt ist, aber nur im Winter, die flexibilisierte Biogasanlage. Dann kriegt ihr rund um die Uhr eine Versorgung, die dann im Ort vorhanden ist, vollständig, und wenn das Netz irgendwo ausfällt, weil Terroristen eine Hochspannungsleistung umsägen, dann ist der Strom doch da. Dann habt ihr Strom. Es ist Versorgungssicherheit. Und wenn wir Kriege bekommen, so wie in der Ukraine, Gott bewahre uns davor, dann haben wir auch Energie, dezentral. Nicht an jedem Ort, was zerschossen wird, ist dann auch kaputt. Aber dann muss man schon flächendeckend alles zerschießen. Wer stehen bleibt, hat seine Energie.
Ja, okay, mehr. Ich versuche jetzt nochmal ganz kurz einmal zusammenzufassen, damit es einmal vielleicht kompakt ist und du korrigierst mich, wenn ich Unsinn erzähle. Also euer 5-Punkte-Plan ist erstens, dass eben statt diesen Ausschreibungen feste, gesetzlich beschlossene Einspeisevergütungen gibt, um diese ganze komplizierte Kiste wieder vom Tisch zu haben. Zweitens, dass die Netzanschlüsse maximal genutzt werden können, also Betreiber sollen das Recht bekommen, dieses zu überbauen, also so viel Photovoltaik, Windkraftspeicher, wie eben die Obergrenze der Einspeiseleistung ermöglicht. Drittens, günstiger Strom für Nachbarn, aber im Umkreis von 5 Kilometern um eine Anlage wohnt, soll von halbierten Steuern und Netzentgelten profitieren. Viertens, einfaches Energy Sharing, also gemeinsame Energienutzung im Quartier in einem 2 Kilometer Radius. Und eben dann fünftens, habe ich gerade nochmal versucht, nochmal nachzukorrigieren, hattet ihr schon, aber das Repowering, also das Erneuern. Das sind eure 5 Punkte. Und wie kriegen wir die jetzt durch? Weil ganz ehrlich, jetzt haben wir gesehen, über die ganzen vielen Jahre wurde das EEG ja auseinandergeschustert. Das klingt für mich alles, sorry, wenn ich es jetzt vielleicht ein bisschen zu spitz sage, aber es klingt so danach, dass da nicht nachgebessert korrigiert wurde, sondern es wurde so versucht abzuschwächen, kaputt zu machen und mit Bürokratie zu überladen, sodass es eben keinen Erfolg mehr wird, Stück um Stück. So klingt es zumindest für mich. Wie realistisch ist das denn jetzt in einem Umfeld aktuell auch noch, ja, wo wir ja so eine Reiche jetzt zum Beispiel auch da ganz oben im Wirtschaftsministerium haben, so einen 5-Punkte-Plan überhaupt umzusetzen? Weil ist ja so, also ich finde die genial, die Punkte. Und ich bin 100% bei dir. Aber das jetzt einfach nur zu fordern, keiner setzt es um, ist ja auch ein bisschen schade,
ja,
oder?
Ja, natürlich schade. Also mit Sicherheit, wenn es Frau Reiche überhaupt liest, wird sie in ihrem Kopf nur haben, jetzt weiß ich genau, was ich verhindern muss.
Ah.
Sie wird das nicht umsetzen. Umgesetzt wird das, wenn wir endlich wieder eine starke Volksbewegung bekommen, die sagt, wir wollen billige Strompreise, nicht den russischen Krieg finanzieren, wir wollen Klimaschutz haben, wir wollen Blackout-Sicherheit haben und alle diese Vorteile wollen wir haben. Wir wollen unsere Kommunen finanziell stärken und vieles mehr. Wenn sich das als Kraft durchsetzt, als Bürgerbewegung, nicht nur die Bürgerenergie selbst zu machen, sondern auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen einzufordern. Wenn wir Bürgerentscheide machen auf kommunaler Ebene, wie ich gerade von der Ziegelei erzählt habe, aber dieses auf höhere Ebene setzen, auf Bundesebene und Bürgergemeinschaften dort machen. Schon alleine in den Anfängen kann das wirken. Wir haben ein wunderbares Beispiel, wo ein Bürgerentscheid, ohne dass es zum Entscheid kam, das zugrunde liegende Gesetz durchgebracht hat. Das ist der Baumentscheid in Berlin. Dort haben die Menschen gefordert, völlig zu Recht, Berlin wird immer mehr heiß. Wir wollen Bäume, wir wollen Grün, wir wollen eine Begrünung. Klimaschutz, Klimaanpassung ist ganz wichtig. Und die haben so viel kommuniziert und haben den Berliner Senat überzeugt, dass sie einstimmig das Gesetz durchgesetzt haben, bevor es überhaupt zu einem Entscheid gekommen ist. Das will ich nur Mut machen. Das erfordert aber auch viele konzertierte Aktionen. Da müssen viele Vereine, Verbände und alle mithelfen und an einem solchen Plan arbeiten und nicht sich verzetteln und rummäkeln und da was Besseres und dir was. Helfen wir zusammen, versuchen wir das durchzuziehen, versuchen wir es in die Gesellschaft zu bringen, dann haben wir vielleicht eine Chance, wenn es bürgerlich von unten gefordert wird.
Also ich bin dabei.
Ich bin auch dabei. Wir machen Werbung. Ich kann jetzt mal Werbung machen hier für die Bürgerenergiegenossenschaften. Es gibt nämlich in ganz vielen Orten und überall in Deutschland Genossenschaften für verschiedenste Sachen, für Wohnungsbau, aber auch für Energie. Und die sind leider, Hans-Josef hat das ein bisschen gerade angesprochen, sehr verstreut. Teilweise weiß die andere nicht, was die eine tut und umgekehrt. Und es gibt eine Initiative, die kann man, glaube ich, auch mal nennen, Bürgerwerke, die versucht, diese Genossenschaften alle zu koordinieren und auch Leute und Menschen zu beraten, die eine Energiegenossenschaft gründen wollen. Ich hatte mit denen vor einigen Wochen ein Gespräch und ich werde diese Organisation sehr unterstützen. Ich finde das eine unglaublich wichtige und gute Geschichte. Wir werden die wahrscheinlich dann auch nochmal hier auf dem Podcast einladen. Deswegen lasst gerne ein Abo da, weil das ist nämlich genau das, was wir gerade beobachten, egal was die Politik macht. Die Photovoltaik ist so billig geworden, dass jeder ein Solarmodul sich auf den Balkon hängt oder auf das Dach macht. Aber natürlich, wenn das irgendwann alles gemacht ist mit E-Auto, Wärmepumpe und Photovoltaikanlage, was macht man dann? Dann kann man sein eigener Stromlieferant werden mit Hilfe solcher Bürgergenossenschaften, wo man selber Mitglied werden kann, aber nicht werden muss. Und dann sich selber sozusagen den eigenen Strom oder auch Biogas, kann ich hier in Hannover machen, mir selber liefern kann. Und das ist natürlich genau das, wo es dann hingeht. Wenn wir zu viele Bürger werden, die das alles einfach machen, dann kann die Politik sich auch auf die Hinterbeine stellen. Wir werden Mittel und Wege finden, wie wir uns dann mit günstiger und sauberer Energie versorgen können. Ja, toll. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Hans-Josef, für diesen Appell am Ende. Nochmal an die Bürger, an euch Bürger, schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Und vor allen Dingen, wenn ihr schon in einer Genossenschaft seid oder noch Ideen habt, was noch für diesen Fünf-Punkte-Plan dazugehört, schreibt es auch mal gerne in die Kommentare. Wenn ihr tolle Gäste habt, die ihr uns empfehlt, die ihr hier gerne hier sehen wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass wir heute so einen tollen Gast hier hatten.
Hans-Josef. Danke, Hans-Josef. Das hat wieder viel Mut gemacht und viel Inspiration gegeben.
Danke, ja, also jetzt kann ich wieder zwei Monate TikTok-Kommentare lesen und bin wieder motiviert, weil das ist wirklich ganz, ganz schlimm, was ich in den letzten Monaten hier erlebt habe bei TikTok, weil ich da jetzt auch dieses Klimawandel-Thema und die Energiewende sehr stark anspreche. Folgt uns natürlich deswegen auch gerne auf diesen anderen Kanälen, damit wir noch ein paar Leute haben, die uns da so ein Stück weit unterstützen und bei 2000 Kommentaren nicht 1900 negativ sind. Das gibt uns allen sehr viel Mut. Und ich sage jetzt danke an euch fürs Zuschauen. Teilt diese Videos. Schaut bei Hans-Josef Fell vorbei. Er ist ein toller Redner. Gastvorträge macht er und kommt ja gerne auf Veranstaltungen bei euch vorbei. Und bei LinkedIn ist er eine große Stimme und auch in den Magazinen. Also einfach mal googeln hans-josef-fell.de und dann sehen wir uns bald wieder. Danke, Robin, dass du das so schön gemacht hast. Danke, Hans-Josef, für die Zeit. Und wir sehen uns bald wieder.
Danke, Hans-Josef, vor allem.
Ciao, ciao.
Und danke dir. Ciao, ciao.
Tschüss. Das Engagement. Es ist wichtig, dass über diese Podcasts und Videos und die sozialen Medien die Wahrheiten zu verbreiten, statt die Unwahrheiten.
Ja, in diesem Sinne, macht es gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.